Heute Morgen ist mein Thema: Gott prägt das Leben seiner Kinder. Und wir sind heute bei Markus 11. Und wir sind ein bisschen hin und her gesprungen jetzt mit den Kapiteln in Markus. Ich glaube, letzte Woche war Markus 11 und auf jeden Fall Markus 9 hat gefehlt. Heute ist Markus 9 an der Reihe und wir lesen erstmal von Vers 33 bis 37. Und sie kamen nach Kapernaum. Und als er im Hause war, fragte Jesus sie: Was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen. Sie hatten nämlich auf dem Weg miteinander darüber gesprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, rief die 12 und er spricht zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und alle Diener sein. Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte. Und er nahm es in seine Arme und sprach zu ihnen: Wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Und wir lesen weiter ab Vers 41. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Und wer eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen wurde. Und wenn deine Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer. Und wenn dein Fuß dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Ja, mein erster Punkt hier ist, dass Gott schützt dich. Er schützt seine Jünger. Die Jünger hatten unterwegs diskutiert. Sie hatten sich bestimmt gestritten, ja. Und sie haben sich gefragt, wer ist von uns der Größte? Vielleicht schmunzeln wir ein bisschen darüber. Aber es ist doch typisch menschlich, oder? In der Welt zählen die drei A's: Energie, Ellenbogen und Ehrgeiz. Ja, es zählt anscheinend nur etwas, was leistet. Und in der Welt lassen wir uns oft anstecken, fast bis zur Erschöpfung. Wir kommen in eine Art Strudel, bis wir endlich merken, nein, so ist es nicht von Gott gewollt. Im Reich Gottes zählen die geistlichen Dinge. Ja, die Gnade, der Verzicht auf Ellenbogen und die Treue im Kleinen. Nun nahm Jesus ein Kind und er stellte es in ihre Mitte und er schloss es in seine Arme. Und er sagte, Vers 37, wer solch ein Kind um meinen Willen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Für Jesus waren die Kinder so wichtig. Und für uns müssen sie auch wichtig sein. Und leider muss ich sagen, hier in Deutschland, das ist ein ziemlich kinderunfreundliches Land. Ja, Menschen meckern, wenn Kinder so laut sind. Manchmal schauen die Menschen hinab auf Familien, die viele Kinder haben. Das finde ich traurig. Aber so sind wir nicht hier in dieser Gemeinde, oder? Wir freuen uns über unsere Kinder. Wir freuen uns über die jungen Familien. Und für die jungen Familien beten wir immer wieder. Das ist freitags bei unserer Gebetsstunde. Da sind auch ganz regelmäßig die jungen Familien und die Kinder auf dem Plan. Und wir beten für sie, dass Gott sie beschützt. Und ja, das ist einfach wichtig hier in die Gemeinde. Dieser Gebetsschutz, das war mir zuerst bewusst geworden, wie wichtig Gebet ist für den Kindern, als meine Söhne aus dem Haus gingen. Ja, sie waren schon erwachsen und in der Ausbildung und sie zogen aus. Ich musste loslassen. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, wie stark Gott schützt durch die Gebete. Ja, man kann nichts anderes machen. Nur beten. Aber beten tut so viel. Ja, hier in der Gemeinde gibt es auch viele geistliche Mutter und Väter. Und ich glaube, das ist dann auch ganz wichtig, dass auch die Familien oder egal, nicht unbedingt ein Familien, dass jeder weiß, ich kann zu jemandem hingehen und sage, bitte bete für mich. Ja, und ich denke, da sind viele hier, die gerne beten würden. Nur, wenn du eine Absage bekommen solltest, sei nicht beleidigt, weil wenn alle gleich dann auf Edmund stürmen und sagen, bitte sei mein persönlicher geistlicher Vater, vielleicht sagt er, leider kann ich da nicht so viel auf alle auf einmal nehmen. Ja, und ja, so ist das. Aber ja, vielleicht ist jemanden, der dich ganz persönlich betreuen würde im Gebet. Da kann man fragen und Dinge zusammen zu zweit im Gebet erleben. Ja, Jesus ist hier noch mit dem Thema Ehrgeiz befasst. Die Kinder üben weder auf unsere Karriere oder auf unseren Ansehen unmittelbar Einfluss aus. Kinder sind nicht Gebende, sondern Empfangende. Ja, man muss etwas für die Kinder tun. Und Jesus gebraucht dies als ein Vergleich. Er meint, wer arme, einfache Leute ohne Einfluss, ohne Reichtum und Macht aufnimmt, Leute, die darauf angewiesen sind, dass für sie etwas getan wird, der nimmt mich auf. Ja, mehr noch, der nimmt Gott bei sich auf. Oder anders gesagt, wie wir lesen in Matthäus 25, Vers 40, was ihr getan habt, einen unter diesen, meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und Jesus ist unser großes Vorbild. Ja, dienen heißt dem anderen, ja, unterordnen oder unterstehen. Und in diesem Sinne sucht Gott Menschen, die bewusst die Untersten oder die Letzten sein wollen. Sind wir dazu bereit? Wenn wir in Vers 41 lesen, ja, wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, der wird, das versichere ich euch, ganz gewiss nicht ohne Lohn bleiben. Das ist eine wunderbare Verheißung. Ja, wenn wir jemandem nur einen Becher Wasser geben, dann werden wir dafür belohnt. Aber es gibt ja dann wohl eine Voraussetzung. Ja, dass wir sollten handeln, weil wir zu Christus gehören. Ja, und wir werden nicht aufgefordert, ganz besondere, große Dinge für Gott zu tun. Ja, es geht auch um den kleinen Dingen. Ja, die jeder tun kann, um zu helfen. Und für die andere ist das bestimmt besonders wichtig, dass wir das tun, dass wir das auch anbieten. Jesus will seine Jünger ermutigen und gleichzeitig schützen. Er weiß, es wird eine Zeit geben, wo sie verfolgt werden würden, wo sie arm sein würden und wo sie vielleicht nicht einmal wissen würden, wo sie ein Becher Wasser bekommen könnten. Und Jesus warnt auch in Vers 42, wer aber einen von diesen gering geachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihn einen Mühlstein um den Hals legen und ihn damit ins Meer werfen würde. Jesus spricht zu seinen Jüngern hier. Bist du ein Junge, Jesus? Lebst du in Jüngerschaft mit ihm? Ich sehe euch, ihr habt keine Masken an. Lebt ihr in Jüngerschaft? Ja, das ist am spannendsten. Wenn wir bereit sind, in dieser Jüngerschaft mit Jesus zu leben, ja, dann erleben wir so viele Dinge. Wir erleben natürlich auch Korrektur, aber wir erleben so viel Wunder. Wenn du noch kein Jünger Jesu bist, ich sage, das solltest du dann überlegen. Jesus lädt ein Jünger zu sein. Ja. Jünger sind auch verführbar. Ja. Doch wer auch nur einen einzigen dieser Jünger verführt und vom Glauben abbringt, hat den Tod verdient. Haben wir gelesen. Sünde ist schlimm genug, aber wir wissen, wenn wir zu Jesus kommen, haben wir Vergebung. Aber wenn wir andere zur Sünde ja, in der Versuchung stellen, wenn für anderen sie fühlen sich verführt zu sündigen, wegen etwas, was wir getan haben oder etwas, was wir gesagt haben, das ist schlimmer. Oder wenn wir Menschen nicht warnen, dass sie auf dem falschen Weg sind, ist es auch schlimmer. Und Jesus vergleicht hier die Glaubenden erneut mit Kindern. Kinder bedürfen einen besonderen Schutz. Für sie wirkt die Welt der Erwachsenen so faszinierend, nicht wahr? Auch besonders die gefährlichen Dinge wie Drogen, Alkohol, Zigaretten spielen ab einem bestimmten Alter ja, eine wesentliche Rolle. Sie sind ganz neugierig darauf, fasziniert. Und es ist in die Verantwortung der Eltern, ja, dass sie auf ihre Kinder aufpassen. Ich erinnere mich, als wir einmal Zank hatten zu Hause. Unser Sohn war 17 und kam nach Hause mit einer Freundin und sagte, sie bleibt bei mir heute über Nacht in meinem Zimmer. Harold und ich sagten, aber nein, so geht das nicht. Und es gab wohl Zank, aber er hat es dann doch verstanden. In einer Kurzgeschichte von einem Amerikaner, O. Henry heißt er, es wird von einem kleinen Mädchen erzählt. Ihre Mutter war gestorben und ihr Vater geht arbeiten. Wenn er nach Hause kommt, setzt er sich hin auf den Couch, tut seine Füße hoch, liest Zeitung und raucht seine Pfeife. Und jeden Tag kam das kleine Mädchen zu ihm und fragte, Papa, kannst du nicht ein bisschen mit mir spielen? Und jeden Tag sagte er einfach, nein, ich bin zu müde, geh doch nach draußen auf die Straße und spiel ein bisschen dort. Und das machte das Mädchen, bis eines Tages es kam, wie es kommen musste. Sie wurde Straßenmädchen. Und so hatte diesem Vater Schuld gehabt, ja, dass er seine Tochter nicht gewarnt hat, dass er sich nicht mit ihr beschäftigt hat, ja, dass sie wirklich so ja, in die Prostitution gezwungen war. Das war schlimm. Und ich bin sehr glücklich hier in dieser Gemeinde, dass wir die Schattentöchter unterstützen. Ja, weil ich finde, die Frauen, die Prostituierten, die meisten, alle meisten tun das nicht freiwillig. Und das ist wichtig, dass die Welt das weiß. Ja, sie tun das entweder, weil sie so einen starken Geldbedarf haben. Ja, sie brauchen Geld für etwas ganz, ganz Bestimmtes, Wichtiges. Oder sie sind in so einer Not. Sie müssen das tun. Oder sie sind hier aus Osteuropa und werden dazu letztendlich gezwungen. Es ist ihnen Himmel auf Erde hier in Deutschland versprochen worden. Und manchen kriegen sogar die Pässe weggenommen. Und sie sind versklavt. Und das ist sehr traurig. Und da machen Menschen sich dann auch sehr schuldig. In Palästina kannte man zwei Arten von Mühlen. die Mühlen, die die Frauen zu Hause benutzten, und auch die großen Mühlen, davon habe ich ein Bild, von Eseln in Betrieb gebracht worden. Das ist ein Bild aus Israel, aus Nazareth. Da ist eine Art Freilichtmuseum, wo man sehr viele Dinge sehen kann, und das war ein Ölpresse. Ja, und von einem solchen Mühlstein ist hier in unserem Text die Rede, nicht wahr? Dass wenn man mit einem solchen Mühlstein beschwert ins Meer geworfen werden würde, dann hätte man keine Hoffnung. Ja, keine Rettung. Das war eine Form der Hinrichtung in Rom und auch in Palästina. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus berichtete, dass Galiläer, die bei einem Aufstand erfolgreich gewesen waren, die Anhänger des Herodes im See ertränkten. Ja, so, wir sollten einander ermutigen im Glauben, immer wieder neu ermutigen, ja, dass keiner vom Glauben abfallen kann. Ja. Und wenn wir in Schwierigkeiten kommen, dass wir füreinander beten. Jetzt in den Versen 43 bis 48, das sind harte Worte. Und wenn deine Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer. Und wenn dein Fuß dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Der Herr sprach hier von Hand, Fuß und Auge und erklärt, es wäre besser, eines zu verlieren, ja, als in der Hölle zu kommen. Und die Hand steht für unsere Taten, Fuß steht für unseren Wandel, Augen für die Dinge, die wir begehren. Das sind mögliche Gefahrenpunkte. Aber wir wollen konsequent bleiben und bei Jesus bleiben und in seiner Wahrheit bleiben. Ja? Glücklicherweise ist es nicht notwendig, dass wir eine Hand oder einen Fuß abpacken müssen oder ein Augen ausstecken. So meinte es Jesus auch nicht. Nicht wahr? Es ist lediglich ein Vergleich. Ein Vergleich, dass wenn wir wirklich dann in Sünde gehen, in Sünde leben, bewusst, ja, dann wäre es dann noch besser, wenn wir unser Fuß abschneiden würden, zum Beispiel. Ja, er will uns beschützen. Ja, er will uns warnen. Und die Worte sind heftig. Aber wir wissen, das wäre doch ein Unding. Wir würden uns doch nicht selber so verunstalten. Ja, wir würden das bestimmt nicht tun. Und so meint Jesus, das sollten wir dann auch aufpassen, wie es uns geht, wie dass wir unsere Regungen, unsere Triebe im Griff haben, so dass wir nicht sündigen. Und das ist harte Arbeit. Doch. Und wir kämpfen damit. Und wisst ihr, was so schlimm ist? In manchen Gemeinden wird eine Irrlehre gepredigt. Menschen sagen, ja, weil es so schwer ist, in der Welt alles, was Gott sagt, dann zu gehorchen, dann hat er das nicht so gemeint. Und weil wir den Heiligen Geist haben und wir haben dann Freiheit in Jesus und Freude, können wir alles tun, was wir wollen. Einfach alles. Und das wird teilweise gepredigt. Es war eine Gemeinde in der Nähe von Köln, haben das gepredigt. Der Pastor hatte eine Affäre gehabt mit einer Mitarbeiterin und er war verheiratet und hatte Kinder. Und die Ehe ging auseinander und seine Antwort war einfach: Ich bin doch frei in Christus, kann tun und lassen, was ich will. Ja, aber das ist so falsch. Ja, und Ja, das ist, er verbreitete eine Irrlehre, eine falsche Lehre. Und das ist dann ganz, ganz schlecht. Aber wisst ihr, wir wissen, dass es nicht immer einfach ist, Gottes Gebote zu halten. Aber es gibt eine gute Nachricht. Er lässt uns damit nicht im Stich. Ja, wir schaffen es, weil der Heilige Geist in uns lebt. Und er ist es. Er ist unser Erzieher. Er ist unser Lehrer. Ja, und ja, Gott will uns einfach beschützen, indem er uns warnt. Wir hatten jetzt in der Gebetswoche auch überlegt, die Alina hat uns nochmal erinnert an die 10 Jungfrauen. Und dann waren die 5 Jungfrauen waren bereitet auf Jesus. Sie hatten Öl in ihren Lampen und dann waren 5, die nicht bereit waren. Ja, aber wir sind bereit, weil wir den Öl des Heiligen Geistes in uns haben. Ja, und wir öffnen uns für den Öl des Heiligen Geistes. Wie wir hörten von Iris vorhin mit diesem Eindruck, ja, dass wir uns öffnen wirklich für mehr von diesem Heiligen Geist, diesem Öl, der in unserem Leben kommt und uns füllt. Und wenn wir das haben, werden diese Anfechtungen immer weniger werden, weil Gott ist stärker, Gott ist der Sieger. Ja, ja. Es ist natürlich die Frage hier, diesen Abschnitt, den wir gelesen haben, bedeutet das wirklich, dass Gläubige in die Hölle kommen können? Ich möchte behaupten, erstmal, wir haben Vergebung. Nicht wahr? Wenn wir wissen, wir haben was Falsches getan, bringen wir das, können wir das täglich Jesus bringen und sagen, mit offenem Herzen, bitte vergib mir und vergibt er uns? Ja, er vergibt uns, ja, weil er treu und gerecht ist und weil Jesus für uns starb am Kreuz und er nahm am Kreuz wirklich dann alle Schuld weg. Er starb dafür. Wir haben Vergebung, wenn wir es Jesus bringen. Und dadurch sind wir versöhnt. Wir sind versöhnt mit Gott, weil die Sünde weg ist in unserem Leben. Wenn wir täglich kommen und das alles ausräumen, was vielleicht am Vortag nicht gut war, wissen wir, ich bin versöhnt mit dem Vater. Ich bin versöhnt mit Gott. Ja, aber was ist, wenn ich mich jetzt meinen Rücken zu Gott drehe? Ich sage, mit diesem Gott, der da am Kreuz hängt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich möchte so leben, wie ich will. Da will ich keinen Acht drauf geben. Dann ist man dann nicht im Himmel. Dann glaube ich schon, man geht dann Richtung Hölle. Man wäre verloren. Ja, aber das kommt nicht von Gott. Das ist dann eine persönliche Entscheidung, wenn ich mich entscheide, dass ich Gott nicht brauche. Und bei Gott ist alles freiwillig, weil er uns so sehr liebt. Ja, das ist freiwillig, ob wir kommen und ein kleines bisschen Öl bekommen oder ob wir die Armen ausbreiten und jede Menge Öl bekommen oder ob wir uns verschließen. Der Herr sprach wiederholt da in dem Text von der Hölle, auch als einen Ort, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Das ist schon ernst zu nehmen. Wenn wir das wirklich glauben, denke ich, leben wir nicht mehr für Dinge in dieser Welt. Aber wir schauen, was hat Ewigkeitswert? Ja, und wir haben eine ganz andere Sicht für diese Dinge. Im griechischen Text steht mehrmals Gehenna, das ist der Ort der Verdammten oder Hölle. Die Gehenna ist der Strafort nach dem Gericht und auf ewig. Das Wort Gehenna ist eine Sonderform von dem Wort Hinnom. Das Tal der Söhne Hinnom war ein Schlucht in dem Süden von Jerusalem. Und der böse König Ahas hatte den Feuerkult und das Kinderopfer eingeführt. Da haben die ihr Kinder tatsächlich zu Opfer gebracht, schlachten lassen für ihren Gott Moloch. können uns heutzutage kaum vorstellen, oder? Aber das hatten sie getan. Aber der normale gute König Josia, der erklärte, dass dieser Tal Hinnom war ein unreiner Ort. Und da haben wir in dem Text in 2. Könige 23, er machte auch unrein das Topet im Tal Ben Hinnom, dass niemand seinen Sohn oder seine Tochter dem Moloch durchs Feuer gehen ließ. Später wurde dieser Ort zu einer Mülldeponie. Da wurde Müll verbrannt. Und deswegen dieser Hinweis auf Würmer, die nicht sterben, und auf Feuer, das nicht verlöscht. Da lesen wir aber auch darüber in Jeremia 66, Vers 24. Da lesen wir, und das ging um die Feinde Israels hier. Sie werden hinausgehen und schauen die Leichname derer, die von mir abtrünnig waren. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer wird nicht verlöschen. Und sie werden allem Fleisch ein Gräuel sein. So war das Tal Ben Hinnom, die Gehenne, ein Art Symbol der Hölle. Der Ort, wo bestraft wird auf ewig. Dieses Thema Himmel und Hölle ist immer wichtig. Wurde früher, glaube ich, viel öfter gepredigt als heutzutage. Ich glaube, ich habe das schon einmal hier von vorne gefragt. Wissen Sie wirklich, weißt du wirklich, wo du hinkommst, wenn du stirbst? Weißt du wirklich 100%, dass du im Himmel kommst? Oder sagst du, ich hoffe es? Viele Leute sagen, ich hoffe, dass ich in den Himmel kommen werde. Was ist deine Antwort? Wenn du nur hoffst. Geschwister, es ist nicht genug. Du brauchst absolut Sicherheit, dass du in den Himmel kommen wirst. Und wie wissen wir das? Wir wissen das, weil wir, wenn wir Vergebung haben. Hast du Jesus als deinen Retter und Erlöser angenommen? Hast du ihm um Vergebung deiner Schuld gebeten? Hast du ihm eingeladen, der Herr deines Lebens zu sein? Dann hast du Sicherheit. Und auch biblische Sicherheit. Viele von uns kennen die Versen in Johannes 3, 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Oder in keinem anderen ist das Heil. Das geht um Jesus hier. In keinem anderen ist das Heil. Auch in keinem anderen Name als Jesus ist unter der Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. In der Apostelgeschichte. Und in die 1. Johannesbrief, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Diese Worte sind die Wahrheit. Und die ersten Gläubigen, sie hatten so ein Feuer und Flamme für Jesus, wie Rami gesprochen hatte in der Moderation. Haben wir diesen Feuer für Jesus, dass er unser Retter ist, dass er uns gerettet hat von dem ewigen Tod. Wenn wir es wirklich verstanden haben, glaube ich, wir würden wahrscheinlich viel mehr für die Menschen in unserer Welt tun. Was haben wir neulich gesagt? Etwa 10% von Menschen in Deutschland sind gläubig. 90% nicht. Da muss Gott ein Riesenfeuer in unseren Herzen anzünden. Da ist viel zu tun. Gott prägt das Leben seiner Kinder. Und er beschützt uns, aber er erzieht uns auch. Erziehung. Eltern haben eine wichtige Aufgabe, ihre Kinder zu erziehen. Und wir haben einen wunderbaren, liebevollen Papa im Himmel. Und er erzieht uns aus Gnade und in Liebe. Sonst müssten wir bleiben, so wie wir sind. Und das wollen wir nicht, oder? Wir möchten so sein wie Jesus. Und dann müsste einiges an uns tun. Wir wollen wachsen im Glauben und in Erkenntnis. Wir haben gelesen, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. So mit jeder ist jeder Jünger gemeint. Ja, vorhin haben wir über Jüngerschaft gesprochen. Es geht hier nicht um dieses zukünftige Vernichtungsfeuer. Nein, es geht um etwas, was in das Leben, in das gegenwärtigen Leben hingehört. Von einem Jünger. Ja, und das ist dieses Feuer. Es ist das Feuer des Heiligen Geistes. Ja, der uns ja wirklich dann Salz dabei. Wir werden damit gesalzen. Und das bedeutet brauchbar, auch brauchbar gemacht. Dinge werden mit Salz erhalten und brauchbar gemacht. Ja, Salz wurde gebraucht beim Opfer. Ein Opfer im Alten Testament wurde versalzen, bevor es zu Gott gebracht wurde. Und vielleicht denkt auch Jesus, wie Paulus schreibt, dass auch wir eine Art Opfer sind. Wir lesen in Römer 12, Vers 1. Paulus schreibt, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und Feuer ist hier auch eine, ist mit dem Begriff Läuterung verknüpft. Metalle werden im Feuer geläutet. Dass alle Beimischungen werden abgesondert. Ja, das reine Metall bleibt zurück. Und wollen wir nicht rein sein für Gott? Ja, dass wir seine Feuer in uns berühren lassen, damit wir wirklich rein sind für ihn. Ja, und Gott, es beschützt uns, ja, er erzieht uns und er macht dich effektiv. Und effektiv nicht im Leistungssinne, sondern im geistlichen Sinne. Ja, und dafür haben wir diese Begriffe Salz oder Salzen. Das Salz ist gut, haben wir gehört. Ich habe meine Lieblingssalzstreuer mitgebracht. Das ist so ein Herz. Und als ich getauft wurde, war mir ein Lied ganz besonders wichtig. Und das geht, Gott, gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Und meine Freundin damals gab mir dieses Herz. Das ist Pfeffer- und Salzstreuer. Und das ist teilbar. Salz und Pfeffer. Aber es gehört zusammen. Und das ist mein Lieblings, Salzstreuer. Ja, ohne Salz. Wir kochen doch alle mit Salz, oder? Außer wenn man eine bestimmte Diät haben muss vom Arzt her. Aber ohne Salz schmeckt das Essen nicht, oder? Nein, Iris schrumpft schon die Nase zusammen und denkt, nein, das schmeckt nicht. Ich meine, Eier zum Frühstück ohne Salz, das schmeckt überhaupt nicht. Ja, und das Christentum ohne Salz, das schmeckt es nicht. Das ist dann fad, unappetitlich. Salz ist etwas Gutes. Ja, man braucht Salz. In den heißen Ländern muss man Salz zu sich nehmen. Ja, das ist lebenswichtig. Es macht die Speisen haltbar. Kann Salz überhaupt salzlos werden? Doch. Damals haben sie Salz gewonnen am Toten Meer. Und das Salz war nicht rein. So sie hatten dann Salz sowie andere Mineralien oder Steine und Stoffe. Und es war nicht reines Salz. So konnte dann diese Stoffe, dieses Salz, manchmal dann salzlos werden, wenn das Salz so ausgeschwemmt war. Und sie kochten auch mit so Salz in einem kleinen Beutel. Das ist, weil das Salz so wertvoll war, man wollte nichts verlieren davon. Ich meine, wir gehen einfach so mit unserem Salz herum und was bleibt liegen. Aber es war so wertvoll, sie haben das in einen kleinen Säcklein getan und dann in die Suppe oder in das, was sie kochten, hineingetan. Und irgendwann war kein Salz mehr drin. Das war dann salzloses Salz. Es gab einen Salzbund, Aaron. Gott machte mit Aaron einen haltbaren Bund, einen Salzbund. Aber auch wir leben in einem neuen Bund mit Jesus. Das ist unser Bund. Und wir Christen, wir sind Salz. Wir sind Salz der Erde. Was lesen wir in Matthäus 5, Vers 13? Salz war ein Symbol. Als bei der Eroberung eines Staates, ja, bei einem Sieg, dann wurde Salz zerstreut. Ja? Wir sind Salz. Wir haben Salz in uns. Wir haben Jesus in uns. Wir sind Sieger und Überwinder. Wir sind Salz. Amen. Amen. So, Elisa machte eine giftige Quelle mit Salz gesund. Salz ist sehr heilsam. Ich erinnere mich, als unsere Kinder ganz klein waren und als sie manchmal Magen-Darm-Grippe hatten und wir mussten zum Arzt. Und die Ärztin hat immer wieder gesagt, oh, jetzt dürfen die Kinder Salzstangen essen. Und meine Kinder wurden strahlen und das war einfach, weil sie dann Salz benötigen wurden. Salz ist gesund. Als Kind gingen wir oft im Urlaub immer weit, weit wandern. Und Urlaub bedeutet für uns immer am Meer zu sein. Und wir wurden weit wandern. Und wenn meine Schuhe nicht besonders gut waren, hatte ich Blasen. Und dann würde meine Mutter sagen, so jetzt ziehst du die Schuhe aus und du gehst ins Meer. Und in dem Salzwasser, das wird deine Füße gut tun. Es ist heilsam. So, Salz ist heilsam, ja. Und wir sind Salz. Wir sind heilsam für unsere Gesellschaft. Ja, und wir haben Jesus in uns und seine Kraft. Wir können auch Heilungsgebete aussprechen, dass Menschen, die Heilung brauchen, Heilung empfangen. Ja, weil in Gott ist mächtig. Die Tageslosung für heute ist das, für Gott ist kein Ding unmöglich. Und manchmal denken wir, oh, ich bin krank und das ist dann unheilbar. Für Gott ist kein Ding unmöglich. Er kann alles heilen. Er kann alles tun. Ja, und das glauben wir. Und so beten wir, weil wir Salz in uns haben, weil wir Salz sind für Jesus. Und so können junge Jesus ja ihre ganze Umgebung beeinflussen. Ja, Menschen sehen uns, wir sind anders und das wollen wir, oder? Wir wollen, dass Menschen Gottes Gnade und Gottes Kraft erkennen und sehen. Wir lasen am Ende von unserem Bibeltext, haltet Frieden untereinander. Ja, das bezieht sich hier offensichtlich aus dem Anfang von dem Bibeltext, wo die Jünger sich gestritten hatten, über wer der Größte sei. Nicht wahr? Der Stolz muss weggetan werden. Und ja, wir wollen Menschen dienen. Wir wollen demütig sein. So wollen wir Frieden untereinander halten. Salz ist auch ein Symbol für Gastfreundschaft. Ja, hab Salz in euch. Sei gastfreundlich. Sei offen für den Menschen. Ja, und dann wollen wir mit diesem Salz, der in uns ist, die Menschen außen, ja, wir möchten denen prägen mit diesem Salz. Und dann mit dem Frieden und der Liebe. So wollen wir uns einander begegnen. Und so werden wir persönlich und in der Gemeinde effektiv. Erst dann mit unserem Leben effektiv sein. Gott prägt unser Leben. Er schützt uns, er erzieht uns und er macht uns effektiv. Ich möchte gern die Lobpreiser auf die Bühne bitten. Und ich möchte zum Schluss der Predigt zwei Aufrufe haben. Ich möchte einen Aufruf haben für Menschen, die überlegt haben, als ich fragte, weißt du, wo du kommst? In den Himmel oder in den Hölle? Und du hast überlegt, du hoffst, dass du in den Himmel kommst. Dann komm nach vorne für Gebet. Geh nicht nach Hause ohne diese Sicherheit. Ich weiß, dass nach dem Tod ich komme zu Jesus. Ja, das ist eine Sicherheit. Du kannst es haben. Geh nicht ohne Sicherheit nach Hause. Aber der zweite Aufruf ist für diejenigen, ja, die vielleicht etwas salzlos geworden sind, wo diese Feuer nicht so wirklich mehr brennt. Ja, und dann kannst du auch nach vorne kommen, dich segnen lassen mit meinem neuen Feuer, dass du wirklich mit Feuer gesalzen bist für die Welt, ja, für deine Nachbarn, für deine Familie. Ja,